Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Chile. Der Flächenbrand im neoliberalen Paradies, seine Ursachen und die Folgen. Ein Bericht von Federico Füllgraf, geschrieben während des Ausnahmezustandes und der Ausgangssperre. Verantwortlich, Redaktion. Am vergangenen 17. Oktober veröffentlichte die Londoner Financial Times ein Interview mit Chiles Präsident Sebastián Piñera, in dem das Staatsoberhaupt voller Stolz sinnierte, Chile sei eine sogenannte Oase mit einer selten stabilen Demokratie in Lateinamerika. Wörtlich sagte Piñera, Zitat, »Schauen Sie sich Lateinamerika an. Argentinien und Paraguay befinden sich in einer Rezession. Mexiko und Brasilien stagnieren. Peru und Ecuador stecken in einer tiefen politischen Krise. In diesem Kontext scheint Chile doch eine Oase zu sein, weil wir eine stabile Demokratie haben, die Wirtschaft wächst, wir schaffen Arbeitsplätze, verbessern die Löhne und halten das makroökonomische Gleichgewicht aufrecht.« Zitat Ende. Keine 24 Stunden später brach am Freitag, den 18. Oktober, ein Volkssturm los, der Piñeras Worte und das weltweite Credo von Chile als neoliberalen Musterland in Rauch auflöste. Der chilenische Tsunami. Vom U-Bahn-Protest zum Generalstreik. Der Aufstand begann mit der Ankündigung, den Fahrpreis für die U-Bahn in Santiago zu erhöhen. Mit einem Durchschnittspreis von rund 80 Eurocent je Fahrschein zählt er zu den teuersten auf dem amerikanischen Kontinent. Die Ankündigung wurde von Studenten und Schülern mit Überspringen und Zerstörung der Entwertungssperren beantwortet. Das Vorgehen stieß auf umgehende Sympathie der übrigen Bevölkerung, die millionenfach täglich die Metro benutzt und als Mindestlohnempfänger ein Achtel ihrer Monatseinkünfte für die U-Bahn-Beförderung hinblättern muss. Der Protest rief die Bereitschaftspolizei, die sogenannten Carabinieros, auf den Plan, die, bekannt für unveränderte Gewaltausübung seit der Pinochet-Diktatur, Jugendliche, Frauen und Senioren wahllos und blutig niederschlug. Doch vielleicht war es nicht einmal die rohe Gewalt der Carabinieros, vom Volksmund despektierlich Pacos, also dumme Wiederkäuer genannt, die das Fass der Geduld zum Überlaufen brachte, sondern Wirtschaftsminister Juan Andrés Fontanes arrogante Phrase, die Chilenen sollten nicht gegen den Service der U-Bahn meckern, sondern ein paar Stunden eher aus dem Bett springen. Nun sollte man wissen, Fontaine gehört nicht wie viele anderen zu Pinochets ehemaligen Beratern, sondern zu den von seinen demokratischen Nachfolgern ebenfalls in den Staatsdienst übernommenen Chicago Boys, die seit über 45 Jahren Chile ohne jegliche Spur schlechten Gewissens den skrupellosesten Wirtschaftsliberalismus verabreichen. Doch als der Volkszorn sich nach wenigen Tagen landesweit verbreitet hatte, folgte Fontaine dem Beispiel Piñeras und bat öffentlich um Vergebung für seine rabiate Entgleisung. Der Präsident hatte sich zwischenzeitlich immerhin für seine sogenannte Unvorbereitetheit und Inkompetenz im Umgang mit der Krise entschuldigt, jedoch nicht seinen Schlachtruf zurückgenommen, demzufolge Chile sich im Kriegszustand befände. In weniger als 48 Stunden waren in Santiago mindestens 5 U-Bahnhöfe zerstört, 4 Züge in Brand gesteckt, Barrikaden quer durch die Hauptstadt errichtet worden. Die Proteste griffen über auf Concepción, der zweitgrößten Millionenstadt in Zentralchile, und weiteten sich nach Süden und Norden aus, die bald durch brennende Straßensperren vom übrigen Land abgeschnitten waren. Da befahl Präsident Piñera in der Nacht zum 19. Oktober den Ausnahmezustand, den Einsatz des Heeres und eine Ausgangssperre. Zunächst für Santiago, die im Nachhinein auf Concepción, Valparaíso und die in Nordchile rebellierende Stadt La Serena ausgedehnt wurden und seitdem täglich neu verordnet werden. Seitdem hat General- und Strategieexperte Javier Iturriaga das Sagen über die innere Sicherheit Chiles und die private Unversehrtheit seiner Bürger. Mit den Straßensperren kam tagelang der Inlandsbus-Fernverkehr zum Erliegen. Ihm folgte die massenhafte Streichung von Inlands- und Auslandsflügen. Rund 24 Stunden lang war Chile zwischen dem 20. und 21. Oktober von der Außenwelt isoliert. Doch Ausnahmezustand, Militäreinsatz und Ausgangssperre waren gegen die Proteste wirkungslos. Sie hatten den gegenteiligen Effekt, als ob man Benzin in loderndes Feuer gießt. Der Aufstand nahm nun Formen massenhafter Brandanschläge und Plünderungen an. Den Schäden, die sich nach den ersten Schätzungen angeblich auf 200 Millionen US-Dollar belaufen, folgten Anschläge auf öffentliche Gebäude, Banken und Luxushotels, in einem Satz auf alles, was als systemerhaltend und anrüchig gilt. Vereinzelt kam es zwar zu vermeintlichen Verbrüderungsszenen zwischen Militär und Demonstranten, wie im zentralchilenischen Talca und anderen Orten, an denen Soldaten mit den Aufständischen tanzten. Doch die Brutalität der sogenannten Ordnungshüter ist nach wie vor Regel an diesen Tagen. Diese sogenannten Versöhnungsszenen müssen eher als kalkulierte Inszenierung des Oberkommandos der Streitkräfte zur Infiltrierung und Zähmung der Proteste durchschaut werden. Am Abend des 24. Oktober veröffentlichte das Nationale Institut für Menschenrechte, kurz NHRI, eine neue Bilanz von Sebastián Piñeras Kriegserklärung. 2840 Inhaftierte, davon ein Drittel in der Hauptstadt Santiago und 1756 Menschen in den übrigen Landesteilen. Dem neuen Bericht zufolge hat die dabei wütende Repression bisher 582 Verwundete, davon allein 295 Opfer von Schusswaffen und 18 Tote zu verantworten. Menschenrechtsorganisationen reichten bei der Justiz 67 Klagen gegen den Staatschef, seinen Innenminister Andrés Jadwig, die Polizei und das Militär ein. Darunter allein 12 Klagen wegen sexueller Belästigung und Gewalt gegen festgenommene Frauen auf Polizeirevieren. Die Protestbewegung forderte daraufhin den umgehenden Rücktritt Piñeras und Jadwigs. Seit dem 23. Oktober ist Chile von einem Generalstreik betroffen, der das Gesundheits-, Bildungs- und das Transportwesen lahmgelegt hat. Auf der für Freitag, den 25. Oktober, von den Aufständischen geplanten Massendemonstration in Santiago de Chile wird wohl mit Nachdruck der Rücktritt Piñeras und die Ausrufung einer verfassungsgebenden Versammlung gefordert werden, die Chile endgültig vom Erbe der Pinochet-Diktatur befreien soll. Kollaps der neoliberalen Oase und ihre Heilslehre. Nun fragen sich Regierungen, Medien, Forschungsinstitute, Denkfabriken, Wirtschafts- und Sicherheitsexperten im Ausland, was zum Teufel passiert in Chile? Wie ist es möglich, dass nicht nur in Lateinamerika als Modell propagierte, sondern weltweit viel gepriesene Drehbuch kapitalistischer Markt- und Staatsführung buchstäblich über Nacht in Schutt und Asche gelegt wurde? Die Ereignisse seit dem 18. Oktober haben einwandfrei Piñeras wackeliges Credo geleugnet und offenbart, dass das Unwohlsein in der Bevölkerung sich in explosiver Weise angestaut hatte und von einer halbsouveränen Demokratie herrührt, die nicht vom Primat des republikanischen Bürgerrechts, sondern von einer skrupellosen Tyrannei des Marktes geprägt ist, die schlicht und ergreifend nicht mehr toleriert wird. Ein kleiner Rückblick. Sebastián Piñera kehrte Anfang 2018 zum zweiten Mal als Präsident einer sinnbildlichen doppelten Minderheit in den La Moneda-Palast zurück. Als politisch geschwächter Präsident, der eine Stichwahl mit den Stimmen von kaum 26,5% der Wahlberechtigten gewann und sein Amt ohne Mehrheit im Parlament antrat. Er bildete ein Kabinett mit einem ähnlichen Profil wie das seiner ersten Regierungszeit von 2010 bis 2014, in der jetzt jedoch noch mehr Geschäftsleute, Unternehmensvorstände und Berater sowie Wissenschaftler rechter Thinktanks überwiegen, die Politik und Staatsführung aus der Perspektive und Agenda der CEO-Etagen konzipieren. Unter diesen Voraussetzungen fühlen sich nahezu 65% der Chileninnen und Chilenen von Piñera nicht vertreten, zumal dieser als einer von 12 Milliardären im Andenland gilt, dem vielfach rechtswidrige, unehrenhafte, zuweilen von der Justiz gedeckte kriminelle Geschäfte angelastet werden. Das jüngste Rasterbild der Superreichen in Chile ergab, dass deren gesamtes Privatvermögen Ende 2018 um 3% anwuchs und sich auf nahezu 500 Milliarden US-Dollar belief. Nach Schätzungen der Boston Consulting Group, kurz BCG, soll dieses Vermögen bis 2023 gar die schwindelerregende Summe von 700 Milliarden US-Dollar erreichen. Ein Zustand, der skandalöse Konturen annimmt, wenn diese Zahlen der wachsenden Verschuldung der Durchschnittschilenen und den um sich greifenden Selbsttötungen seiner verarmten Rentner gegenübergestellt werden. Doch Piñera, seine Milliardäre, die CEOs und neoliberalen Thinker haben nun seit Ende der Pinochet-Diktatur 30 Jahre lang die Blinden im Land gemimt. Sie wollten von den Auswirkungen ihrer Raubbaudoktrin und Praxis schlichtweg nichts wissen. Weshalb auch eine der Parolen der Aufständischen besagt, Zitat, es geht nicht um 30 Pesos, sondern um 30 Jahre. Zitat Ende. Wie der argentinische Soziologe Attilio Borón in einem Beitrag zum Aufstand in Chile zu Recht vermerkt, hat der Kapitalismus in sehr wenigen Ländern die Grundrechte der Menschen derart skrupellos zerstört wie in Chile. Wasservorräte, Bergbau, Wälder, Gesundheit, Bildung, soziale Sicherheit, Verkehr, Wohnen und selbst Chiles Küste wurden während der Pinochet-Diktatur von den Freunden des Regimes privatisiert, unersättlich angeeignet und mit neuem Schwung in die vermeintliche Demokratie als Privateigentum hinübergerettet. Und von mehreren Regierungen mit sozialistischen Präsidentinnen wie Michelle Bachelet geduldet. Der grausame und unmenschliche Marktfundamentalismus führte dazu, dass aus Chile das Land mit der höchsten Haushaltsverschuldung in Lateinamerika wurde. Vor allem betroffen sind die Studenten, die im Durchschnitt 25.000 Euro für eine Universitätsausbildung ausgeben und hochverzinste Bankkredite aufnehmen müssen und verschuldet ins Berufsleben treten oder sich das Leben nehmen. Nach Angaben einer aktuellen Studie der Weltbank befindet sich Chile neben Ruanda auf Platz 8 der Weltrangliste der Länder, in denen das Vermögen am ungerechtesten verteilt ist. Im neoliberal ausgeplünderten Andenland besitzt das reichste 1% der Chilenen 26,5% des Nationaleinkommens, während 50% ihrer ärmsten Landsleute sich gerade mal 2,1% der Ressourcen zufriedenstellen müssen. So wundert die Aussage einer Studie der gewerkschaftsnahen Fundación Sol nicht, wonach, Zitat, es kaum der Hälfte der Arbeitnehmer gelingt, ihre Familie aus der Armut zu befreien. Zitat Ende. Zusammenfassend lässt sich laut Borón sagen, dass sich in Chile ein explosives Gemisch zusammengebraut hat aus der sogenannten freien Marktwirtschaft und einer illegitimen Demokratie, die diesen Namen nicht einmal verdient. Diese Kombination entartete zu einer Plutokratie, die bis vor wenigen Tagen an der Resignation, Demoralisierung und Apathie der Bürger gemessen wurde. Obendrein wurde die Bevölkerung von der Medienoligarchie der herrschenden Klasse geschickt getäuscht. Zitat, aber nicht mehr lange, Zitat Ende. Das hatte Borón warnend angemerkt. Trotz Piñeras Zurücknahme der U-Bahn-Fahrpreiserhöhung und seinem Angebot punktuellen sozialen Ausgleichs durchschauen die Bürger den oberflächlichen Anstrich. In Chile deuten die Zeichen weiterhin auf Sturm. Aller Voraussicht nach gibt es ein Südamerika vor und eines nach diesem Oktober 2019. Nach dem Aufstand in Ecuador, dem politischen Tsunami in Chile, der Wiederwahl von Evo Morales und dem voraussichtlichen Wahlsieg des Peronismus am Sonntag, den 27. Oktober, in Argentinien. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de und im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.